Bevor es heute losgeht, habe ich noch gleich mal eine Podcast-Empfehlung für euch. Gemeinsam mit Spektrum der Wissenschaft haben wir von Detektor FM nämlich neben unserem Spektrum-Podcast jetzt noch einen neuen Podcast gestartet. Die großen Fragen der Wissenschaft heißt der und der Name ist Programm. Die Hosts sind Katharina Menne, die kennt ihr auch als Gast hier bei mir im Podcast ja vielleicht. Und dazu kommt noch Carsten Könnecker von Spektrum. Und die beiden stellen sich die großen Fragen der Wissenschaft eben. Also zum Beispiel, was ist Zeit? Woher kommt das Leben? Oder auch sehr spannend, gleich in der ersten Folge, was lauert eigentlich in der Tiefsee? Und das ist tatsächlich eine sehr, sehr große Frage der Wissenschaft, denn wir wissen mehr über die Rückseite des Mondes als über den Grund der Ozeane. Und in jeder Folge sprechen Katharina und Carsten ausführlich dann mit namhaften Forscherinnen und Forschern und sie fragen, was sie über die Welt, die Naturgesetze und das Leben eben wissen, aber auch, wie sie arbeiten und was sie antreibt, was ja auch immer ganz spannend ist. Also absolute Hörempfehlung. Den Link zum Podcast Die großen Fragen der Wissenschaft findet ihr auch in den Shownotes bei uns. Und mehr Infos gibt es dann auch auf spektrum.de und detektor.fm. So, und jetzt zu uns heute und unserem Thema. Der Mond, der ist nicht das Einzige, was um die Erde kreist. Denn in unserer Umlaufbahn, da hängt inzwischen auch eine ganze Menge Müll rum. Weltraumschrott nämlich, und der wird zunehmend zum Problem. Warum und wie man dem begegnen will, das erfahrt ihr in dieser Folge des Spektrum-Podcasts. Mein Name ist Marc Zimmer, schön, dass ihr dabei seid.
Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.
Satelliten, das merken wir oft gar nicht, aber die sind für unseren Alltag mittlerweile richtig, richtig wichtig. Sie navigieren uns nämlich durch Städte, die liefern Wetterdaten und die bringen Internet auch in entlegenste Gegenden. Und ihr seht also, ja, ohne diese Satelliten wären viele Dienste, die wir so selbstverständlich jeden Tag nutzen, gar nicht mehr denkbar. Und mittlerweile sind das richtig, richtig viele Satelliten, die da um die Erde kreisen. Mehrere tausend nämlich. Und da kommen wir schon zum Problem. Da ist nämlich immer weniger Platz. Denn dazwischen fliegen auch noch Reste von Raketen rum, Einzelteile von irgendwelchen Raumfahrzeugen, dazu eine Menge kleiner Schrott und teilweise winzige Trümmer. Und wenn die mit wichtiger Technik zusammenstoßen, dann können die ordentlich Schaden anrichten. Also, wie kann man diesen Schrott wieder loswerden und unsere Umlaufbahn vom Müll säubern? Das ist eine Frage, die viele Forschende aktuell beschäftigt und auch Thomas Siebel. Der ist Redakteur bei Spektrum der Wissenschaft und er hat sich gerade für einen Artikel auf spektrum.de mit dem Weltraumschrottproblem befasst. Heute mein Gast hier im Podcast. Hallo Thomas.
Hallo Marc.
Ja Thomas, ich habe bei euch im Artikel auf spektrum.de erstmal so eine Darstellung gesehen, die ich sehr eindrücklich fand. Da ist die Erde zu sehen. Drumrum das schwarze Weltall und dann sind da unzählige kleine und große bunte Punkte eingezeichnet, so um uns herum, um die Erde herum. Wie so ein Gürtel aus Punkten, der unseren Planeten umschließt. Thomas, wie viel schwirrt denn da eigentlich wirklich um uns herum mittlerweile? Und was ist das alles?
Ja, du hast recht. Das sieht krass aus. Das ist ein Bild von der ESA. Da sieht man die Erde im Weltall, aber eigentlich sieht man die Erde auch gar nicht so richtig, weil die komplett hinter irgendwelchen Punkten verschwunden ist und jeder Punkt entspricht irgendeinem Schrottteil oder was auch immer, was da im Weltall gerade rumfliegt. Also das allermeiste davon sind Trümmerteile. Zwischendurch sieht man hin und wieder mal einen Satelliten, der da schwirrt oder eine Raketenoberstufe. Und ja, wie du sagst, da ist einiges los im Weltall. Wir haben Satelliten, die da rumfliegen. Es sind an die 14.000 mittlerweile, die sich da tummeln. Wettersatelliten, Satelliten für die Navigation, Kommunikation und so weiter. 8.000 alleine kommen von Starlink. Da sieht man mal, wie die Zahl der Satelliten in den letzten Jahren allein zugenommen hat. Dazu fliegen da aber auch noch ein paar Raketenoberstufen rum, die halt da irgendwann mal zurückgelassen wurden und ja eben nicht mehr in Richtung Erde zurückfliegen und verglühen. Und ja, jede Menge Kleinteile, die dadurch entstehen, dass Raketenoberstufen beispielsweise mal mit Satelliten zusammenstoßen oder vor allen Dingen, die daher stammen, dass Satelliten einfach auch mal explodieren, alte Satelliten. Und dadurch hat man jetzt enorm viele Trümmer im Weltraum und die fliegen mit hohen Geschwindigkeiten herum, 28.000 km/h so ungefähr. Die ESA beobachtet 40.000 Teile mit Radarstationen und optischen Teleskopen von der Erde. Das sind 10 Zentimeter Brocken oder größere Teile. Und ja, die bilden natürlich eine Gefahr für alle möglichen Raumfahrzeuge, die da oben unterwegs sind. Also eben auch für die Satelliten, die wir heute noch brauchen. Man braucht aber gar nicht so große Teile, die eine Gefahr bilden für Satelliten zum Beispiel. Da reichen auch ganz kleine. Es gibt so ein Beispiel von Space Shuttle, noch aus der alten Space Shuttle-Ära. Das ist mal zurückgekommen mit einem 4 mm tiefen Loch in seiner Scheibe. Und man hat festgestellt, dass dieses Loch verursacht wurde von einem kleinen Lackteil, das mal irgendwo abgeplatzt ist, das deutlich kleiner als ein Millimeter war. Das ist öfter mal vorgekommen beim Space Shuttle. Wegen solcher Vorfälle musste 45 Mal die Scheibe getauscht werden. Und das in einer Zeit, als noch deutlich weniger Schrott im Weltall war. Also das zeigt, dass selbst kleinste Partikel dazu führen können, dass Raumfahrzeuge einfach beschädigt werden oder möglicherweise sogar unbrauchbar gemacht werden. Ich meine, die heutigen Satelliten haben es damit auch zu tun. Da werden durch kleinste Partikel mal irgendwelche Kabel durchtrennt oder Solarpanels beschädigt. Und da reichen schon Teile, die 1 Millimeter groß sind, um missionskritische Schäden zu verursachen. Das ist ein Problem, das hat sich aufgebaut in den letzten Jahren und wird eben immer dramatischer im Moment.
Ja, es wird immer dramatischer. Natürlich auch, du hast ja gerade Starlink angesprochen, also vom Kollegen Musk quasi die Firma. Alleine 8.000, hast du gesagt, sind da jetzt auch in der Umlaufbahn. Und man merkt es, und wenn man sich dieses Foto bei euch bei spektrum.de anguckt oder diese Darstellung, sieht man es auch wirklich vor sich. Es wird immer enger da um uns herum. Kann man denn sagen, ob bestimmte Umlaufbahnen besonders stark von so Schrott oder Weltraummüll betroffen sind?
Ja, das konzentriert sich tatsächlich schon. Es gibt zwei Umlaufbahnen, die sind besonders interessant für die Raumfahrttechnik. Das ist einmal die geostationäre Bahn, die ist ziemlich weit entfernt von der Erde, 36.000 Kilometer. Rundfunksatelliten sind da oben, auch Kommunikationssatelliten. Die Objekte in dieser Umlaufbahn, die drehen sich genauso schnell, wie die Erde rotiert. Das heißt, wenn man da hochguckt und so einen Satelliten sieht, dann kommt es einem vor, als stünde er fest am Himmel über der Erde. Also dort ist schon einiges an Weltraumschrott unterwegs, aber viel dramatischer ist es in den niedrigeren Orbits. Low Earth Orbit nennt sich das in der Fachsprache, bis 1000 Kilometer über der Erde. Und hier besonders so im Bereich 800 bis 1000 Kilometer. Das ist also ein Bereich, der sehr stark genutzt wird für Navigationssatelliten, Wettersatelliten, Telekommunikation. Und in diesem Bereich, wenn dort Objekte unterwegs sind, dann stürzen die von sich aus praktisch nicht mehr von alleine zur Erde zurück. Das heißt, was dort zurückgelassen wird an Raumfahrtmüll, das verbleibt dort Hunderte oder Tausende von Jahren und kommt nicht mehr zurück. Genau, du hast schon angesprochen hier die Satellitenkonstellation. Ich meine, Starlink ist jetzt das eine, das hier groß auch durch die Medien ging und in großer Zahl Satelliten oben in den Weltraum geschickt hat. Bis zu 10.000 sollen das ja werden. Das sind aber auch nicht die einzigen. Also es gibt weitere Projekte aus den USA, EU, auch China plant das, ja, in deren Zuge jetzt neue Konstellationen noch hochgeschickt werden mit wiederum etlichen tausenden Satelliten. Und die haben eins gemeinsam, also die umfliegen die Erde in Nord-Süd-Richtung. Das heißt, alle 2 Stunden ungefähr kreuzen die den Nord- oder den Südpol und begegnen sich dort. Und dort hat man eben eine sehr große Kollisionsgefahr. Also von 4 Zusammenstößen zwischen solchen Satelliten weiß man schon heute. Und jede solche Kollision erzeugt eben riesige Trümmerwolken, die sich dann nach und nach über den gesamten Orbit ausbreiten und andere Raumfahrzeuge dann wieder gefährden.
Und das heißt wirklich, also der simple Grund ist dann dafür, dass das Problem immer größer wird, ist, dass wir immer mehr Teile in den Orbit schießen, oder?
Das ist zumindest ein Grund. Ja, also das hat sich jetzt verschärft seit ungefähr Mitte letzten Jahrzehnts. Da hat die kommerzielle Raumfahrt dann eben richtig an Fahrt aufgenommen. Also allein seit Mitte des letzten Jahrzehnts sind mehr Satelliten in den Orbit geschickt worden als in der gesamten Raumfahrt seit ihrem Beginn, seit 1957, das erste Mal Sputnik die Erde umkreist hat. Also vielleicht nochmal in Zahlen ausgedrückt, 21.000 Satelliten sind insgesamt ins Weltall gegangen, 13.000 sind davon heute noch im All, nicht alle funktionieren noch und 8.000 hat Starlink gestellt und jetzt kommen weitere Tausende dazu durch weitere Netzwerke. Also das trägt schon massiv dazu bei, dass möglicherweise auch mehr Weltraumschrott entsteht in den nächsten Jahren. Es gibt aber noch eine andere bedeutende Quelle für Weltraumschrott. Das habe ich eben schon mal kurz angedeutet. Das sind alte, ausgediente Satelliten, die nicht mehr steuerbar sind. Die sind außer Betrieb gegangen und die schwirren da noch rum. Und die haben oft noch Treibstoff im Tank oder Batterien, die noch geladen sind. Und die Temperaturregulierung fällt dann bei diesen Satelliten irgendwann aus. Die heizen sich auf. Der Resttreibstoff zersetzt sich und explodiert dann einfach. Ja? Also diese alten Satelliten explodieren des Öfteren einfach mal. 650 solcher Vorfälle sind schon bekannt. Jedes Mal erzeugen die sozusagen wieder eine neue Schrottwolke von unheimlich vielen Trümmerteilen. Und dann kann es natürlich auch noch vorkommen, dass Raumfahrzeuge einfach mal zusammenstoßen. Das ist bislang noch nicht so oft vorgekommen, könnte aber künftig noch häufiger vorkommen. Von den 4 Zusammenstößen über den Nord- und Südpol habe ich schon gesprochen. Vor 15 Jahren ungefähr sind mal 2 größere Satelliten, der Iridium und der Kosmos-Baureihe, zusammengestoßen, haben riesige Trümmerwolken hinterlassen. Und dann gab es noch eine Kollision der anderen Art. China hat 2007 mal beschlossen, einfach mal einen Satelliten abzuschießen, um zu schauen, ob das funktioniert. Hat funktioniert, mit der Folge, dass da eine riesige Trümmerwolke wieder entstanden ist. Also allein diese 2 Ereignisse haben dazu geführt, dass sich die Zahl der Trümmer im Weltraum um 20% erhöht hat, also durch Einschlag. Russland hat auch nochmal einen Satelliten abgeschossen 2021. Daraufhin mussten sich die Astronauten auf der ISS in Sicherheit bringen, weil die Trümmerwolke auf sie zugerast ist. Ja, alles nicht ganz so lustig und Raumfahrtingenieurinnen und Ingenieure waren not amused. Und die Schrottmenge nimmt zu und macht die Raumfahrt in den nächsten Jahrzehnten wenigstens aufwendiger. Und wenn es dumm läuft, werden einige Orbits vielleicht sogar einfach unbrauchbar für die Raumfahrt. Was doof wäre, weil wir, wie du eingangs erwähnt hast, in vielen Lebensbereichen tatsächlich schon ganz stark auf die Raumfahrt setzen und teilweise abhängig sind von ihr.
Ja, aber das finde ich jetzt auch plastisch sehr schön vorstellbar, wenn du sagst, dann, ne, wenn 2 Sachen da zusammen crashen, dann entsteht diese Trümmerwolke und du hast ja vorhin beschrieben, jedes kleinste von diesen Trümmern kann ja so einen krassen Schaden anrichten, wie wir es dann bei diesem Space Shuttle schon mal irgendwann gesehen hatten. Da frage ich mich doch ein bisschen, also auch wenn die Länder natürlich konkurrieren, gibt es ja auch trotzdem immer eine Art Kooperation, wenn es ums Weltall geht. So, und man plant vor allem Sachen vielleicht auch zusammen, so ISS, bestes Beispiel. Wie konnte es denn so weit kommen? Also hat man das irgendwie nicht auf dem Schirm gehabt, dass dieser Müll und Schrott irgendwann zum Problem wird? Oder hat man das nicht ernst genommen? Wieso sind wir jetzt heute in so einer Lage?
Trifft wahrscheinlich beides zu, würde ich sagen. Also da hat schon eine sehr große Sorglosigkeit geherrscht damals. Der Weltraum war groß, die Satelliten, die man hochgeschickt hat, klein und es war vermeintlich unendlich viel Platz da oben. Man hat es einfach nicht auf dem Schirm gehabt. Das war ein Problem, das hat keine Rolle gespielt. Ich habe mal ein Zitat gelesen vom ehemaligen Generaldirektor der ESA, Jan Wörner. Der meinte, man soll sich doch mal vorstellen, wie gefährlich Segeln heute wäre, wenn alle Schiffe, die jemals auf dem Ozean verunglückt sind, noch an der Wasseroberfläche schwimmen würden. Da wäre jeder Segelturn wahrscheinlich ein Spießrutenlauf, obwohl der Ozean groß ist. Und in einer ähnlichen Situation, allerdings noch in der Frühphase, befindet man sich jetzt eben im Weltraum. Ja? Und also so in den 1990er Jahren kam dann erste Gedanken auf hier in der Community, man müsste da vielleicht mal was tun, da könnten Probleme entstehen und so richtig Fahrt aufgenommen hat diese Diskussion dann so Mitte der 2000er Jahre, also mit Beginn der kommerziellen Raumfahrt, Interessanterweise allerdings noch bevor Elon Musk die Raumfahrt umgekrempelt hat. Damals stand der Start einer ersten Satellitenkonstellation voraus von der Firma OneWeb. Und die Diskussion stand auch unter dem Eindruck von einem anderen Ereignis, nämlich ein europäischer Wettersatellit, Envisat. Der sollte eigentlich 2012 außer Betrieb gehen, aber kurz bevor das der Fall war, ließ er sich nicht mehr ansteuern. Der sollte eigentlich zum Absturz gebracht werden. Hat dann nicht mehr geklappt. Irgendwas ist da kaputt gegangen und dieser Envy-Satellit ist einfach ein Koloss. Der ist riesig, 26 Meter groß, viele Tonnen schwer und der fliegt jetzt in 800 Kilometern Höhe durch einen Orbit, der auch ansonsten echt stark genutzt wird. Also wenn der mal kollidiert, dann brennt es halt echt. Dann ist echt... das wünscht sich niemand, der es mit Raumfahrt zu tun hat. Und ja... Aber ich habe darüber mit Manuel Metz gesprochen. Der ist Experte für Raumfahrtschrott bei der Deutschen Raumfahrtagentur im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Und er hat gesagt, also wir seien also gerade am Übergang von einer Sorglosphase hin in eine Ära, in der man sich um diese ausgedienten Raumfahrzeuge dann eben kümmert. Und möglicherweise wird sich was verbessern an der Situation.
Ja, krasse Vorstellung. Ein 26 Meter langes Satellitenteil, das man nicht mehr kontrolliert, schwirrt da so um die Erde rum. Und das ist ja nur ein Beispiel. Jetzt wird bei euch im Text auch gewarnt vor etwas, das sich Kessler-Syndrom nennt. Das fand ich sehr, sehr spannend. Vielleicht kannst du mal erklären, was verbirgt sich dahinter und wie realistisch ist dieses Szenario?
Ja, genau. Ich habe es ja angedeutet. Ne? Es kommt dann hin und wieder mal zu Kollisionen im Weltraum und das passiert immer öfter. Also zwei Raumfahrzeuge stoßen aneinander oder ein Trümmerteil mit einem Raumfahrzeug und erzeugt eine neue Trümmerwolke. Diese Trümmer kollidieren wieder mit anderen Raumfahrzeugen oder anderen Trümmern und dadurch steigt sozusagen die Anzahl von Trümmern ja langfristig gesehen exponentiell. Also im Prinzip wird ein gesamter Orbit irgendwann zugemüllt sein, ohne dass diese Trümmer irgendwie von alleine wieder verschwinden. Es werden einfach von alleine mehr Trümmer, ohne dass es noch irgendwie menschliches Zutun braucht. Und dadurch werden eben bestimmte Regionen im Orbit einfach instabil. Die lassen sich dann eben nicht mehr nutzen. Und dieses Syndrom ist heute schon wirksam im niedrigen Orbit. Das heißt, wenn wir von heute auf morgen die Raumfahrt stoppen würden, keine neuen Raumfahrzeuge mehr in den Orbit schicken würden, dann wird die Zahl der Trümmer dort noch schneller wachsen, als die Atmosphäre sie bereinigen könnten. Also das heißt, dass sie von alleine wieder abstürzen würden. Das heißt, die Zahl der Trümmer wächst, ohne dass wir dazu was beitragen müssen. Ja. Es herrscht jetzt noch kein Grund zur Panik. Deswegen im Moment sieht es eben so aus, dass Raumfahrt eben teurer wird, weil Satelliten öfter irgendwelchen Trümmerteilen ausweichen müssen oder weil Satelliten robuster gebaut werden müssen, damit sie kleine Einschläge von irgendwelchen Mikropartikeln aushalten. Aber klar ist auch, man sollte sich jetzt drum kümmern. Manuel Metz hat gemeint, das Gute ist, dass wir jetzt noch die Möglichkeit haben zu reagieren. Und gut, wäre es dann natürlich, das jetzt auch zu tun, anstatt das auf die nächsten Generationen zu verschieben.
Ja, das klappt ja meistens gut, dass wir das... Thomas, was tut man denn aktuell, um solche Kollisionen zu verhindern? Gehen wir mal ans Praktische ran. Und wie gut klappt das momentan?
Ja, genau. Also es müssen öfter mal Ausweichmanöver geflogen werden. Ne? Also wie gesagt, die ESA beobachtet oder andere Raumfahrtorganisationen auch beobachten die Trümmer mit Teleskopen und Radaranlagen von der Erde. Etliche Tausende beobachten die. Das sind Trümmer mit 10 Zentimeter Größe und mehr. Und genauso beobachten sie ihre Satelliten und deren Bahnen werden also 2 bis 3 Mal täglich neu vermessen und in einen Katalog übertragen. Und ja, anhand dieser Daten kann man relativ früh noch erkennen, wann Kollisionen drohen. Und der Satellit muss dann entsprechend ausweichen. Also für einen größeren Satelliten bedeutet das, er kriegt mehrere Dutzend Warnungen pro Tag. Achtung, möglicher Aufprall voraus. Oft bewahrheiten die sich dann nicht. Aber 1 bis 2 Mal im Jahr kommt es schon vor, dass ein größerer Satellit seine Bahn dann eben ändern muss, um so einem Trümmerteil dann auszuweichen. Und das ist also Stand jetzt. In Zukunft könnte sowas deutlich, deutlich öfter nötig werden als heute. Und Satelliten dann entsprechend häufiger ausweichen müssen, was das ganze Unterfangen viel, viel teurer dann eben macht. Und genau, also Holger Krag, das ist der Leiter des ESA-Programms für Weltraumsicherheit, hat dann eben gemeint, dass das tatsächlich so weit gehen kann, dass einige Missionen einfach nicht mehr praktikabel sind. Sie sind dann zu teuer. Auch die Zahl der Totalausfälle durch Kollisionen, die heute noch gering ist, wird in Zukunft deutlich wachsen, schätzt er.
Und welche Ansätze gibt es denn dann jetzt, das hast du dir ja auch angeschaut, um diesem Problem künftig dann besser Herr zu werden?
Ja, genau. Also ich habe ja gesagt, eine große Quelle für Weltraumschrott sind einfach diese explodierenden, ausgedehnten Satelliten, die halt noch irgendeinen Resttreibstoff haben oder noch halb vollgeladene Batterien mit sich rumtragen. Also die erste Notfallmaßnahme ist, Treibstoff abzulassen, bevor ein Satellit außer Betrieb geht oder die Batterie zu entladen. Dann ist er allerdings manövrierunfähig. Das heißt, der fliegt dann immer noch da oben durch den Orbit. Also besser ist es tatsächlich noch, die Satelliten vor Betriebsende abzusenken. Also beispielsweise ein Satellit, der auf 1000 Kilometer Höhe operiert, wird dann mit seinem Resttreibstoff noch auf niedrigere Höhen von 500, 600 Kilometern gelenkt, wohin dann die Atmosphäre allmählich abbremst und er innerhalb von 5 Jahren in die Atmosphäre tatsächlich eintaucht und verglüht. Das ist ja so eine Maßnahme, die im Moment häufig ergriffen wird. 25 Jahre dürfen Satelliten nach Betriebsende im Moment noch im Weltall bleiben. Nach internationalen Regelwerken in den USA zugelassene Satelliten sogar nur 5 Jahre. Könnte sein, dass das demnächst mal ein neuer Standard wird, dass die kürzer, also nur noch 5 Jahre im Weltraum bleiben dürfen. Das, was ich jetzt gesagt habe, das zählt für die niedrigen Umlaufbahnen. Im geostationären Orbit, also weit, weit weg von der Erde, da kriegt man die Satelliten nicht mehr zurück in die Atmosphäre. Die werden dann auf eine Friedhofsbahn weit, weit, noch weiter weg von der Erde gesteuert, um dort ihr ewiges Lebensende zu fristen. Ja, 60% der Satelliten werden mittlerweile wieder aus dem Orbit entfernt, nachdem sie ihren Dienst getan haben. Das heißt aber nicht alle, ne? Also 40% bleiben weiterhin oben, nachdem sie nicht mehr arbeiten. Fast alle Raketenstufen werden immerhin mittlerweile aus dem niedrigen Erdorbit entfernt. Aber also genau, wie gesagt, also es bleiben noch Raumfahrzeuge oben, vor allen Dingen viele Satelliten. Und eine Möglichkeit, die runterzuholen, wäre dann die Müllabfuhr. Oder man packt eine Kanone aus.
Und da gibt es jetzt von zwei Firmen, das kann man ja vielleicht mal kurz schon mal verraten, konkrete Missionen. Wie sehen denn deren Pläne aus? Und was unterscheidet sie vielleicht auch?
Genau. Um das Amt der orbitalen Müllabfuhr gewissermaßen bewerben sich oder konkurrieren im Moment zwei Konsortien. Also das eine ist ClearSpace One mit dem gleichnamigen Unternehmen aus der Schweiz, ClearSpace, und OHB, das ist eine deutsche Raumfahrtfirma. Und außerdem gibt es noch das Unternehmen Astroscale aus Japan mit weltweiten Ablegern. Die wollen Weltraumschrott eigentlich mit einem ähnlichen Verfahren wieder zurück zur Erde holen, beziehungsweise zum Absturz bringen. Die schicken Satelliten ins All. Die sind mit Roboterarmen ausgestattet und docken mit den Roboterarmen beispielsweise an ausgedienten Satelliten an oder umklammern sie und ziehen sie dann zurück in die Atmosphäre, wo sie zusammen mit ihnen verglühen. Die NASA bescheidet den beiden Vorhaben, es weit gebracht zu haben. Und tatsächlich stehen auch erste Versuche mittlerweile an. Also ClearSpace will ja nach aktuellen Daten 2029 einen Satelliten aus dem Weltall holen. Das sind die mit den Greifern. Also der ClearSpace Servicer sieht im Prinzip aus wie so eine riesengroße Krake. Die umklammert dann den Satelliten Proba 1. Der ist so groß wie ein Kühlschrank und fliegt in 600 Kilometern Höhe. Und den zieht diese Krake dann eben zurück in die Atmosphäre, wo sie verglühen. Astroscale will was Ähnliches schon ein Jahr früher schaffen. Die fliegen zu einer alten, ausgedienten japanischen Raketenstufe und wollen dort andocken mit ihrem Roboterarm und sie auch wieder in die Atmosphäre ziehen. Und also eine Astroscale-Sprecherin hat mir gesagt, dass das eine der anspruchsvollsten Aufgaben der Raumfahrt sei. Ne? Also man hat da irgendwelche Trümmerteile, die sind groß, unförmig, rotieren teilweise. Da oben gibt es kein GPS, es gibt keinen Luftwiderstand. Die Kommunikation zwischen Erde und Servicer, dauert einen Moment, man hat begrenzte Treibstoffreserven. Das heißt, die Systeme müssen in hohem Maße autonom agieren und das selbstständig schaffen, sich zu synchronisieren mit diesem Schrottteil und anzudocken, ohne zusammenzustoßen. Und das ist also eben äußerst anspruchsvoll, wie man so hört aus der Raumfahrt-Community.
Aber trotzdem sehr spannend, woran da natürlich so gearbeitet wird. Inwiefern würdest du denn sagen, also du hast ja gerade so beschrieben, dass der Bedarf ist da und es gibt auch erste Konsortien, die sich damit befassen. Inwiefern würdest du denn sagen, kann dieses Aufräumen im All dann auch wirklich zu einem echten Zukunftsmarkt werden? Also jetzt, keine Ahnung, mit Satellitenwartung, aber eben auch Reparatur und so weiter.
Ja, also die Firmen, wenn man sich mit Menschen aus den Firmen unterhält, dann sind die da schon zuversichtlich und strecken schon ihre Fühler aus und sehen da tatsächlich einen Markt erwachsen. Im Moment muss man aber sagen, ist das ganze Unterfangen öffentlich gefördert. Ja, also die ESA fördert solche Vorhaben, die japanische Raumfahrtagentur, JAXA oder auch UK Space Agency. Also jetzt geht es erstmal darum, diese zwei Demonstrationen, von denen ich gerade berichtet habe, zum Erfolg zu führen. Und wenn das klappt, dann könnte da ein Markt entstehen, der aber nicht nur beinhaltet, ausgediente Satelliten wieder zur Erde zurückzubefördern, sondern eben auch ja sowas wie Service für bestehende Satelliten zu übernehmen. Also viele Satelliten fallen deswegen aus, nicht weil sie kaputt sind, sondern weil ihnen der Treibstoff ausgeht. Und dann könnte man sich vorstellen, dass man anstatt einen neuen Satelliten hoch ins Weltall zu schicken, so einen Servicer hochschickt, der den alten Satelliten nochmal auftankt und ihnen so nochmal 10, 15 weitere Lebensjahre schenkt. Oder vielleicht auch kleinere Reparaturen durchführen kann. Also die Experten, die ich befragt habe zu dem Thema, sehen das eigentlich als den Markt, der entsteht. Es ist allerdings die gleiche Technik wie die, die man braucht, um ausgediente Satelliten zurückzuholen in die Atmosphäre. Deswegen könnte das jetzt, was in den nächsten Jahren ansteht, ein ganz guter Startpunkt sein für einen Wartungs- und Reparaturmarkt von Satelliten, der dann möglicherweise auch wirtschaftlich attraktiv werden könnte. Also einige Unternehmen, nicht nur die, die ich eben genannt habe, bringen sich da heute schon in Stellung.
Thomas, das bringt mich eigentlich auch schon zu einer Frage, die ich dir gerne zum Schluss noch stellen wollte, nämlich nachdem du das jetzt alles angeschaut hast und auch mit vielen Leuten darüber gesprochen hast, wie optimistisch bist du denn, dass wir diese Müll- oder Schrottproblematik im All in den Griff bekommen können?
Also man kann es wohl in den Griff bekommen. Die Techniken werden sich jetzt zeigen müssen, dass sie gut funktionieren in den nächsten Jahren, aber da bin ich schon relativ optimistisch, dass das klappen wird. Man hat es in der ganzen Geschichte mit so einem allgemeinen Problem zu tun, das uns auch aus ethischen Belangen bekannt ist. Wer Müll hinterlässt, wird mit den Folgen nicht konfrontiert. Und so ist das im Weltraum eben auch. Ne? Ich meine, man schickt einen Satelliten hoch, der fliegt da ein paar Jahre und wenn der dann im Weltraum verbleibt, dann stellen sich die Folgen in 10, 20 Jahren ein, aber eben nicht heute. Also eigentlich alle Leute, mit denen ich gesprochen habe, plädieren dafür, dass es irgendeine Art von Regulierung braucht, die Satellitenbetreiber in die Haftung nimmt. Entweder ihre Satelliten natürlich zurückzuholen zur Erde, beziehungsweise verglühen zu lassen, nachdem sie außer Betrieb sind. Und dort, wo das eben nicht funktioniert, sie verpflichtet werden, sie aus dem Weltall zurückholen zu lassen durch solche Servicer dann eben. Dafür braucht es eine Regulierung. Ich weiß nicht, ob das in den nächsten 3, 4, 5 Jahren in die Wege geleitet wird. Kann sein, ich hoffe es. Und dann hat dieses ganze Problem allerdings auch noch eine andere Dimension. Ne? Ich bin hier darauf eingegangen, dass China und Russland mal eigene Satelliten abgeschossen haben und damit für mächtig Chaos schon mal gesorgt haben im Weltraum. Wenn man jetzt sich vorstellt, dass jemand ein Interesse daran hat, die Raumfahrt zu sabotieren, könnte er es relativ einfach machen, indem er Satellit um Satellit abschießt. Und dann haben diese ganzen schönen Ideen vom Weltraum aufräumen, die werden dann vielleicht auch Makulatur. Manuel Metz vom DLR hat gesagt, es ist viel einfacher, Müll ordnungsgemäß zu entsorgen, als hinterher aufzuräumen. Und ich hoffe, dass man sich darauf einigen wird, den Müll zu entsorgen, anstatt hinterher ein Riesenchaos aufzuräumen, das keiner mehr durchblickt.
Ja, größeres Chaos, als wir jetzt ohnehin schon haben nach Jahrzehnten der Raumfahrt, wo man vielleicht nicht so drauf geachtet hat, was man denn da im Weltall eigentlich so hinterlässt. Total spannendes Thema Weltraumschrott betrifft uns. irgendwie dann eben auch alle, ich habe es ja eingangs gesagt, diese Satelliten und dass die richtig funktionieren, sind super, super wichtig für uns. Deshalb, wenn ihr das alles nochmal nachlesen wollt, schaut euch Thomas' Text an auf spektrum.de. Und lieber Thomas, dir sage ich vielen, vielen Dank, dass du uns das hier heute im Podcast erklärt hast.
Sehr gern. Vielen Dank, Marc.
Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert uns doch gerne, teilt den Podcast und lasst uns bei Spotify oder Apple Podcasts oder wo auch immer ihr uns hört, eine Bewertung da. Das hilft uns immer sehr. Und in der nächsten Folge widmen wir uns dann wieder einem Thema, das Wissenschaft ganz direkt in unseren Alltag bringt. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sag tschüss und macht's gut.
Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.